Schönen Nachmittag oder Abend auch von mir. Was für ein Gottesdienst, was da schon drin gesteckt ist. Eigentlich müsste ich gar nicht mehr predigen. Wir können schon nach Hause gehen und jeder kann, glaube ich, was mitnehmen. Ich habe heute trotzdem eine Predigt dabei auch. Wir sind mittendrin in der Predigtserie Siehe, dein König kommt. Wir sind letzte Woche gestartet oder die Woche davor mit dem Videoimpuls und letzte Woche hat die Melissa gepredigt über den Messias. Heute soll es über den Menschensohn gehen und ich möchte mal kurz zurückblicken, aber auf das, was die Melissa gepredigt hat. Und genau, der Messias, hat die Melissa gepredigt, ist gekommen in die Königslinie Davids. Er ist dort hineingeboren als Gesalbter, als ewiger König, als der regieren wird in Ewigkeit. Und ja, Melissa ist viel eingegangen auf Jesaja 61, wo Jesus von sich selber, wo steht, dass er gesalbt ist, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache des Herrn. Zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden zu geben, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer und ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Und Jesus hatte sich in seiner ersten Predigt darauf bezogen und hat diese Stelle zitiert. Und er hat aber bei dem Tag der Rache des Herrn hat er aufgehört und da in Lukas steht, dass er dann die Schriftrolle zusammengerollt hat und gesagt hat, diese Schrift hat sich erfüllt. Jetzt ist die Frage, warum hat er den Tag des Herrn weggelassen oder die Rache am Tag des Herrn? Und die Melissa ist auch darauf eingegangen, dass der Menschensohn für Gerechtigkeit sorgen wird und dass er die Trauernden trösten wird. Und diese Fragen, was hat der Menschensohn mit dem Gericht zu tun? Wie kann man durch den Gericht die Trauernden trösten? All das soll heute in der Predigt auch klarer werden ein bisschen. Und ich werde heute einige Bibelstellen anschauen. Der verzeiht mir, wenn es ein bisschen viel ist, aber das Thema ist einfach sehr umfassend und sehr komplex. Aber ich versuche es so einfach wie möglich zu halten und Yes, ich freue mich mega, die Predigt zu halten, weil mich das Thema auch einfach bewegt und ich das einfach so besonders finde, wie Jesus eben nicht nur das eine Mal gekommen ist, sondern auch ein zweites Mal kommen wird. Wenn wir wissen möchten, wer der Menschensohn ist, dann müssen wir im Alten Testament anfangen. Da gibt es eigentlich nur eine Stelle, aber die ist auch sehr zentral. Daniel 7, Vers 13 bis 14. Ich schaute in Visionen der Nacht, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen, und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Es kommt also einer auf den Wolken und der sieht aus wie der Sohn eines Menschen. Und das Kommen auf den Wolken, das bedeutet etwas Göttliches. Und er kommt auch von dem Alten an Tagen, was ein Bild ist für Gott natürlich. Und er steht diesem, dem Gott, dem wir als Christen auch als Vater bezeichnen, sehr nahe. Und doch kommt er in der Form eines Sohns, eines Menschen. Also irgendwie kommt da das zusammen, was wir als Christen auch einfach glauben, dass Jesus Gott und Mensch zugleich ist. Und diesem Sohn des Menschen wird diese Herrschaft, diese ewige Herrschaft gegeben über alle Nationen, über die ganze Welt und in alle Ewigkeit. In jüdischer Tradition wird diese Stelle häufig ausgelegt als ein Kollektiv, dass der Menschensohn für ein Kollektiv steht. Vor allem, weil später in dem Kapitel in Vers 18 steht, dass die Heiligen des Höchsten das Reich erben werden oder besitzen werden. Und daher auch diese Deutung, dass der Menschensohn das Volk Israel repräsentiert. Aber wir als mit unserer christlichen Brille sind wir eben schnell darin, auch den Alten an Tagen als den Vater zu identifizieren und den Sohn eines Menschen als den Sohn der Dreieinigkeit zu identifizieren und das auch in Verbindung zu bringen mit Stellen wie in Offenbarung 1, Vers 7, wo es heißt, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Also wir sehen diese Stelle, was in Daniel da das erste Mal so kommt, dass er von den Wolken kommen wird, das zieht sich durch und bis in der Offenbarung kommt wieder dieser Hinweis darauf, dass er kommen wird auf den Wolken. Das ist so die Perspektive aus dem Alten Testament und ich möchte jetzt weiter die Stellen anschauen im Neuen Testament in der Verkündigung von Jesus. Und im Gegensatz zu Titeln wie der Messias oder Herr oder Meister ist der Titel Menschensohn nicht etwas, was Menschen zu Jesus gesagt haben, sondern Jesus selber hat sich Menschensohn genannt. Und er geht damit irgendwie auch so ein bisschen geheimnisvollen Weg, weil ja auch für mich selber war der Titel Menschensohn irgendwie nicht greifbar, bevor ich mich jetzt da reingelesen habe und mich vorbereitet habe auf die Predigt. Wenn er sich selber als Messias bezeichnet hätte, dann wäre es ja auch viel schneller gefährlich für ihn geworden. Aber dazu auch nochmal später mehr. Die Stellen über den Menschensohn im Neuen Testament, die kann man eigentlich in drei Teile zusammenfassen. Einmal in das irdische Wirken, in Vollmacht, das, was er bei seinem ersten Kommen getan hat. Dann das Leiden des Menschensohnes und der kommende Menschensohn, das Gericht in seinem zweiten Kommen. Genau, und in seinem irdischen Wirken in Vollmacht gibt es eine Stelle, in Markus 2. Und da lassen Gelähmte Freunde lassen einen Gelähmten durch das Dach hinunter und Jesus spricht dem Gelähmten die Sündenvergebung zu. Und die Schriftgelehrten, die vor Ort waren, die waren empört darüber. Und sie haben gesagt, nur Gott kann Sünden vergeben. Wer bist du, dass du das jetzt hier verkündigst, dass dem Gelähmten die Sünden vergeben ist? Und Jesus antwortete aber, was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher. Natürlich ist es irgendwie leichter zu sagen, deine Sünden sind vergeben, weil das kann man ja nicht nachweisen, das ist ja nicht zu beweisen in der Situation. Und dadurch, dass Jesus den Gelähmten heilt, quasi beweist er seine Vollmacht, Sünden zu vergeben durch das Wunder der Heilung. Und worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ist eben genau das, dass er diese Vollmacht hat, Sünden zu vergeben und Heilung auszusprechen und Menschen zu heilen. Und es gibt in Markus 2 gegen Ende von dem Kapitel noch eine andere Stelle, dadurch, dass er Sünden vergibt, stellt er sich auf eine Stufe mit Gott. Und das tut er eben am Ende von Kapitel 2 von Markus auch, wo er den Sabbat neu deutet oder wo er sagt, der Sabbat ist um des Menschen willen da und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Und das heißt, der Sabbat muss dem Menschen dienen. Und er deutet dieses Gesetz eben neu und stellt sich damit auch wieder auf die Seite Gottes, der das Gesetz gegeben hat und Jesus hat die Vollmacht, eben das Gesetz neu zu füllen, neu zu deuten, was er auch in der Bergpredigt tut, wenn er sagt, ihr habt gehört das, aber ich sage euch, wo auch dieser Anspruch von Jesus einfach rauskommt, dass er sich auf eine Ebene mit Gott stellt. Der Menschensohn hat also diese Vollmacht in seinem irdischen Wirken, Vollmacht zu heilen, Vollmacht, Sünden zu vergeben und auch das Gesetz neu zu füllen und neu zu deuten. Und eben durch diese Sündenvergebung, durch die Deutung des Gesetzes und der Heilung stellt Jesus sich auf eine Ebene mit Gott. Und letztendlich wurde dieser Anspruch Jesu, Gott gleich zu sein, wurde ihm auch zum Verhängnis eigentlich, dass er dann sterben musste oder dass Menschen ihn der Gotteslästerung bezichtigt haben. Und da auch in der Situation, wo er vor dem Hohen Priester, vor dem Hohen Rat steht, wo sie falsche Zeugen einladen oder vorladen, um die eben falsche Aussagen über Jesus machen. Und Jesus ist da ruhig und sagt nichts und er schweigt, bis der hohe Priester ihn fragt, bist du Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und Jesus spricht, ich bin es und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Jesus bestätigt, dass er der Sohn Gottes ist. Und er bezieht sich eben hier, wie wir vorher gesehen haben, auf Daniel 7. Und er verbindet diesen Titel Sohn des Hochgelobten, worum er eigentlich gefragt wurde, mit diesem Titel Sohn des Menschen. Und eben mit diesen Aussagen besiegelt er auch sein Todesurteil und ist dann für uns, für unsere Schuld gestorben. Und genau das bringt mich zu der zweiten Komponente des Menschensohnes, das Leiden des Menschensohnes. In Markus 8, Vers 31, und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Das war genau der Auftrag Jesu in seinem ersten Kommen. Jesus wusste, was auf ihn zukommen wird, dass er leiden muss, dass er verspottet wird, dass er angespuckt wird, dass er getötet wird und dass er aber auch auferstehen wird. Und wir haben schon gesehen, Gott wurde Mensch, er litt für uns, er ist auferstanden und sitzt zur Rechten Gottes. Und Jesus bezieht sich auf Daniel 7 und durch die Verbindung mit dem, dass der Menschensohn leiden muss, verbindet er diese Prophezeiung aus Daniel mit der Prophezeiung aus Jesaja 53, des leidenden Gottesknechtes, dass ein Gottesknecht kommen wird, der leiden muss, der die Schuld von anderen auf sich genommen hat, damit sie frei sind und damit sie zum Vater kommen können. Aber warum predige ich jetzt so viel über Jesu Tod und Jesu Leiden, wenn wir doch in der Adventszeit sind und eigentlich passt es ja mehr zu Ostern. Aber wenn wir uns in Philipper 2, Vers 5 bis 11 anschauen, dann sehen wir, wie das Leiden Jesu und genau das, was Jesus in seinem ersten Kommen erfüllt hat, wie das mit seinem zweiten Kommen und mit gerade dem Tag des Herrn und der zweiten Wiederkunft Jesu zusammenhängt. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus ist also als Diener gekommen. Er hat seinen Platz beim Vater hinter sich gelassen, um uns gleich zu werden, und ist dem Vater gehorsam geblieben bis zum Tod am Kreuz. Und genau dadurch wurde ihm der Name verliehen, der über jedem Namen steht. Und genau deshalb wird sich jedes Knie beugen vor ihm. Und das bringt mich zu der dritten Komponente des Menschensohnes. Der Menschensohn ist gekommen in Vollmacht, er ist gekommen, um zu leiden, und er wird kommen, um zu richten. Wir haben uns vorhin schon angeschaut, dass Jesus vor dem Hohepriester verkündigt, dass der Menschensohn auf den Wolken kommen wird. Und in Markus 13, in der Endzeitrede von Jesus, da steht, was alles passieren muss, bevor Jesus wiederkommt. Und ich möchte gar nicht so sehr darauf eingehen oder auch irgendwie deuten, ob das schon passiert ist oder keine Ahnung. sondern ich möchte einfach nur zusammenfassen, dass es eine Bedrängnis ist, die kommen wird. Und wen das interessiert, darf das gerne selber sich noch lesen in Markus 13. Und ich möchte aber genau auf die Verse hier eingehen, in die Verse 24 bis 27 in Markus 13. Aber in jenen Tagen nach jener Bedrängnis wird die Zeit verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel herabfallen und die Kräfte in den Himmeln werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel aussenden und seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Wir lesen hier also von Naturereignissen. Die Welt, wie wir sie kennen, wird untergehen. Die Sonne wird sich verfinstern und die Sterne vom Himmel fallen. Und die Kräfte in den Himmeln werden erschüttert werden. Das klingt irgendwie beängstigend. Also eigentlich möchte ich da nicht dabei sein. Und klingt irgendwie nach Gefahr. Aber es gibt auch eben die gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist die, dass der Sohn des Menschen kommen wird und seine Erwählten sammeln wird. Das ist die Frage, wer sind seine Erwählten? Seine Erwählten sind die, die sich zu ihm bekannt haben und die ihm nachgefolgt sind. In Matthäus 25 spricht Jesus davon, dass er die Schafe von den Böcken trennen wird. Und Jesus sagt zu den Böcken, dass sie von ihm weggehen sollen und in die ewige Strafe weggehen sollen. Und die Schafe werden das ewige Leben bekommen. Und die Bibel spricht auch davon, dass das Kommen eines Menschen, des Menschensohnes wie ein Blitz sein wird und wir bereit sein sollen. Und das ist ein Auftrag an uns, an dich und an mich, dass wir bereit sein sollen. Und ich möchte nicht sagen, dass er morgen da ist, dass Jesus morgen wieder da ist, das weiß ich nicht, wir wissen es alle nicht, wann er kommt. Aber ich möchte dich heute herausfordern einfach dich wachrütteln und dich fragen, bist du bereit, dass er kommt? Und dich eben herausfordern, so zu leben, jeden Tag so zu leben, dass du immer bereit wärst, wenn er heute, morgen oder übermorgen kommt. Wenn du das nicht bist, dann gibt es die Möglichkeit, zu ihm umzukehren, an Jesus zu glauben und dein Vertrauen ganz in Jesus zu setzen. Und wenn du vielleicht noch nicht Christ bist, dann kannst du hier in der Gemeinde auf Leute zugehen oder ins Segnungsgebet gehen oder auf mich später nach der Predigt zukommen und da einfach Fragen stellen oder für dich beten lassen. Jesus kommt aber nicht nur, um sein Volk zu sich zu rufen, sondern auch, um sein Königreich zu vollenden. Es ist schon angebrochen, aber es ist noch nicht vollendet. Und an dieser Stelle möchte ich zurückgehen zu Daniel 7, um das ein bisschen nochmal zu verdeutlichen. Wir haben schon gesehen, dass der Menschensohn auf den Wolken kommen wird und seine Herrschaft wird ewig sein über alle Nationen. Und in demselben Kapitel, in Kapitel 7, da geht es auch um die vier Weltreiche, die vielleicht auch bekannt sind, wo das erste Reich beschrieben wird als der Löwe mit Adlerflügel, der zweite als der Bär, das dritte als Leopard mit Vogelflügeln und mit vier Köpfen. Und das vierte Tier ist ein ganz besonderes, verrücktes Tier mit 10 Hörnern und ein weiteres Horn. Also auch ein bisschen komplizierter, kann man nachlesen, Daniel 7. Aber mir geht es auch gar nicht um die Tiere, sondern mein eigentlicher Punkt ist, dass diese Weltreiche, die verglichen werden mit Tieren, die aus dem Meer hervorkommen, dass die vergehen werden. Und dass jedes einzelne Reich seine Zeit hat, in dem es herrschen darf, in dem es auch Tyrannei passiert und Unrecht passiert und Ungerechtigkeit passiert. Aber dass die ewige Herrschaft, wie wir bei dem kommenden Menschensohn gesehen haben, dass die Jesus gehört. Jesus ist der, dem die ewige Herrschaft gehört über die ganze Welt. Und das heißt auch, dass alles Unrecht, alle Ungerechtigkeit auf dieser Welt sein Ende haben wird. Und dass Jesus ein ewiges Reich voller Gerechtigkeit starten wird. Und ich möchte da dabei sein. Und vielleicht fragst du dich, wie kann das aussehen? Wie kann Jesus das machen? dass, dass all diese Ungerechtigkeit auf den Kopf gestellt wird und diese Gerechtigkeit herrschen wird. Und da möchte ich nochmal auf die Seligpreisungen eingehen und auf die kürzere Fassung aus Lukas, wo Jesus genau das sagt. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohnes willen gehasst und ausgestoßen werdet und wenn man euch um seinetwillen beschimpft und euren Namen in den Schmutz zieht. Freut euch, wenn das geschieht, tanzt und springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern und sagt, wenn ihr arm seid, freut euch. Wenn ihr hungrig seid, freut euch. Wenn ihr verfolgt werdet, freut euch. Nicht, weil es jetzt alles einfach ist und alles cool ist. Es sind keine schönen Erfahrungen. Aber wir dürfen uns in diesen Situationen trotzdem freuen, weil wir eine Belohnung im Himmel, im ewigen Reich Gottes haben werden, die all das, was wir hier erleben, in den Schatten stellt. Und Gott hat die Erkenntnis von Gut und Böse in uns hineingelegt oder durch den Sündenfall haben wir diese Erkenntnis von Gut und Böse und damit haben wir auch diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit in uns. Und ich kann mir vorstellen, viele von uns sehnen sich auch nach dieser Gerechtigkeit und wenn ich das Unrecht in dieser Welt sehe, dann sehne ich mich auch danach, dass diese Gerechtigkeit kommt und ich frage mich, wie kann das passieren? Und ich sehe bis jetzt keine Lösung. Aber eines Tages werde ich den Menschensohn von den Wolken kommen sehen und ich werde wissen, er kommt, um Recht zu bringen, um Gerechtigkeit zu bringen und um alles Leid umzukehren. Und so gut wie gut ist es, dass das Gericht über die Welt, das Gericht über mein Leben, das Gericht über dein Leben, dass das in der Hand von Jesus ist. Jesus, der Einzige, der Gott und Mensch zugleich ist. Jesus, der einzige Gott, der Leid erfahren hat, der Trauer, der Freude erlebt hat auf dieser Welt, der alles erlebt hat, was wir erleben. Und ich vertraue ihm in seinem Urteil über die Welt, über mein Leben und auch über dein Leben. Und wenn ich mich an seine Seite stelle und mein Vertrauen in ihn setze, wie viel größer kann da meine Freude sein, diesem Tag entgegenzuleben. Und in Lukas 6, Vers 22 stand auch dieses Freut euch, wenn das geschieht, tanzt und springt vor Freude. Und als Nachfolger Jesu können wir daran festhalten, dass es so sein wird und dass wir diese Freude jetzt schon erleben können. Zum Abschluss der Predigt möchte ich noch kurz zurückkommen zu dem, was die Melissa letzte Woche gesagt hat. Eben das mit der Rache des Herrn und dass das die Trauernden trösten wird. Wie kann eine Rache irgendwie die Trauernden trösten? Wie kommt es zusammen? Genau deswegen, weil die Rache des Herrn genau das ist, diese Umkehrung der Verhältnisse. Dass all das, was wir gerade in Ungerechtigkeit und an Unrecht erfahren, dass er das in Recht und Gerechtigkeit umdrehen wird. Und genau deshalb können wir jetzt schon in dieser Freude leben, dass wir wissen, es kommt die Gerechtigkeit. Wir sehen sie noch nicht und wir spüren sie nicht. Und deshalb lasst uns in diesem Advent nicht nur auf die Geburt Jesu warten, sondern auch auf sein zweites Kommen. Auf sein zweites Kommen mit Macht, mit Trompeten, mit Pauken, wo wir ihn sehen werden, auf den Wolken kommen, wo er richten wird und Gerechtigkeit ja, aufrichten wird und wir Teil von seinem Reich sein dürfen. Und lasst uns jetzt das letzte Lied einfach von dem Gottesdienst Tochter Zion mit dieser Freude wirklich singen und mit diesem Jubel im Herzen, dass wir den kommenden König sehen werden. Lasst uns gemeinsam jubeln und dem König ehren. Amen.